Der Klassiker sind Menschen, die im Supermarkt zum Beispiel die Kopfhörer auflassen, während sie von einer Kassiererin oder einem Kassierer bedient werden. Und das ist was, was sich durchzieht, was wir, glaube ich, in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen inzwischen sehen können, dass diese Art von respektvollem Verhalten oft fehlt. Das Paradox ist ja, dass wir einerseits unfassbar beeindruckende Informationsverfügbarkeit haben und gleichzeitig ist mein Eindruck, sie brechen regelrecht ein unter dieser Fülle. Und man nimmt vor allem wahr, was einen selbst bestätigt oder das fundamentale Gegenteil dessen. Dann ist doch völlig klar, was daraus für Politik folgt. Und ich finde, das sehen wir auch Tag für Tag. Und ich wünsche mir aber, dass Politik ja immer noch mutig bleiben muss.
Willkommen, meine Damen, meine Herren, zu dem Podcast Döweck im Gespräch. Mein Name ist Roger Döweck, eng verbunden zu dem Online-Magazin Republik und Republik produziert den Podcast. Heute mit Julia Röschenbach, der Politologin in Berlin und Hamburg, der Mitautorin eines Buchs mit dem vielsagenden Titel Defekte Debatten, warum wir als Gesellschaft besser streiten müssen. Mitautor ist Corbinian Frenzel, ein Kollege, ein Journalist des Deutschlandfunks. Was ist denn los, dass wir nicht mehr richtig uns auszutauschen wissen? Oft, dass politische Debatten entgleisen, dass Hassrede überhand nimmt. Aber auch im Alltag, moniert Julia Röschenbach, sollten wir viel stärker aufeinander zugehen. Herzlich willkommen, Julia Röschenbach.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Wie ist Ihnen die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben mit Ihrem Mitautor über defekte Debatten?
Die Vorgeschichte ist ein bisschen länger, aber ich versuche es kurz zu machen. Mein Co-Autor Corbinian Frenzel ist Journalist beim Deutschlandradio und moderiert dort eine Mittagssendung, in der er jeden Werktag eine Person zu Gast hat, mit der er über die Themen des Tages spricht. Und ich durfte dort in meiner Rolle als Politikwissenschaftlerin so ab 2021 auch regelmäßig zu Gast sein. Und wir haben schnell gemerkt, dass wir, wenn wir gemeinsam im Gespräch waren, wir ganz häufig, ich sag mal im weitesten Sinne, in eine Richtung auf Debatten geschaut haben, auf Themen geschaut haben und uns gefragt haben, Mensch, warum ist das wieder so am Thema vorbei? Oder warum funktioniert Medienberichterstattung, wie sie funktioniert? Und hatten immer, wenn die Musik im Radio lief, also wenn eigentlich für die HörerInnen schon ein anderes Thema dann kommt, immer noch mehr miteinander zu besprechen. Also wir waren gut im Debattieren miteinander. Und dann passierte es, dass ich im Frühjahr 2023 zu Gast sein durfte in einem Podcast der Zeit in Deutschland mit dem Titel Das Politikteil und sollte dort den Aufstieg der AfD erklären, beziehungsweise damals die steigenden Umfragewerte der Partei. Und nach diesem Auftritt hat sich der Surkamp Verlag bei mir gemeldet und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch zu machen über den Aufstieg der AfD. Und dann habe ich das abgelehnt und habe gesagt, das ehrt mich, dass ich da angefragt werde. Aber es gibt schon ganz viele tolle Bücher über den Aufstieg der AfD und die könnten erstmal gelesen werden. Aber mir scheint, das war damals meine Antwort, ein Problem zu sein, dass wir uns sehr viel mit der AfD beschäftigen und viel zu wenig darauf schauen, was eigentlich auch andere Beteiligte an Anteil daran haben, warum öffentliche Debatten nicht gut laufen, warum Populismus so erfolgreich sein kann. Und dass, wenn wir darüber ein Buch machen wollen, ich gerne dabei wäre. Und dann hat der Verlag sich das kurz überlegt und hat dann zugestimmt, hat gesagt, ja, das können wir uns vorstellen. Und ich wiederum hatte in der Zwischenzeit aber überlegt, dass ich das wahrscheinlich gar nicht alleine gut machen können würde, weil es eben ganz viel um die Frage geht, welche Bedeutung Medienberichterstattung für all das hat. Und dann habe ich Corbinian Frenzel gefragt, ob er so verrückt wäre, sich vorzustellen, sowas mit mir gemeinsam zu machen. Und am Ergebnis sehen Sie, dass er sich auf diese verrückte Idee eingelassen hat. Und so ist das Buch entstanden. Also es war eigentlich eher der Appell oder der Wunsch, mal über diese typische, oh Gott, der Populismus, oh Gott, der erstarkende Extremismus Situation hinauszugehen und zu fragen, was macht all das eigentlich auch mit der Debattenfähigkeit der anderen Beteiligten, aber auch mit uns selbst? Also wie schnell erlebt man auch persönlich eigentlich das, was wir oft der Politik zuschreiben, dass man nicht gut streitet, dass man die basalsten Dinge nicht berücksichtigt, zum Beispiel sich ausreden zu lassen, wirklich zuzuhören und dergleichen mehr. Und daraus ist dieses Buch entstanden.
Da war also erst die Bürgerin und dann erst nachgelagert die Wissenschaftlerin.
Ja, das würde ich schon sagen. Wobei das durchaus schwammig ist und sehr changiert ineinander. Aber ja, mich hat schon umgetrieben damals und es tut es bis heute, dass man sehr viel von dem, was Wissenschaft diagnostiziert über Politik, über Defizite in Politik oder Berichterstattung, dass das eigentlich Dinge sind, die sich im alltäglichen Leben reproduzieren. Also ich will jetzt nicht schon zu weit vorgreifen, aber wir benutzen im Buch Beispiele vom Elternabend in der Schule bis zu dem Moment, wenn man in den Bus einsteigt, das Aufeinandertreffen mit KassiererInnen an Supermarktkassen, die eigentlich alle potenziell geeignet sind, uns vor Augen zu führen, wie wir auch selber diese Defekte reproduzieren, die man oft sehr entlastend und sehr dankbar auf die Eliten, die Politik, die Medien schieben kann. Aber wenn man dann doch mal ehrlich ist, und das haben wir dann auch beim Schreiben gemerkt, hat man selber eine Menge damit zu tun. Und das war vielleicht das Spannendste für mich überhaupt oder für uns. Wir dachten eben, wir schauen sehr in eine Richtung auf politische Themen. Und es hat im Radio auch in so 3 Minuten 30 Talks gut funktioniert. Aber als wir dann über Monate hinweg gemeinsam am Küchentisch saßen, um dieses Buch zu schreiben, haben wir erstmal gemerkt, wie viel Debattenbedarf wir beide hatten, wie oft wir furchtbar schlimm gestritten haben, überhaupt nicht gut debattiert haben. Und das war, glaube ich, für mich der größte Kompetenzzuwachs, dass sobald man über die Oberfläche hinweg ist, eben doch da auch ganz viele Debatten lagen und die auch auszufechten, war wahrscheinlich der größte Job beim Schreiben dieses Buches.
Also Sie mussten erst mit Ihrem Mitautor zu debattieren lernen.
Ja, vielleicht nicht lernen, aber man muss, also ich glaube, das konnten wir beide ganz gut, aber ich streite lieber, als Corbinian das tut, der immer die Befürchtung hat, wenn man streitet, dass dann man danach nicht wieder in einen guten Zustand zurückkommen kann. Mein Streitverständnis ist eher eines, das sagt, Streit reinigt, Streit ordnet, Streit sortiert und dann ist diese Klarheit eben auch wichtig, um wieder gut zusammenzukommen. Aber was wir, glaube ich, gemerkt haben, ist nicht, dass wir es lernen mussten, aber wir mussten uns zwingen, das, was wir an Anspruch eigentlich haben, zum Beispiel an die Frage, wie Politik über Themen debattiert, die für Menschen von großer Bedeutung sind, von Rente über Waffenlieferungen bis zu Energieversorgung, dass wir das eben auch diesen Anspruch gar nicht so einfach selbst einlösen können. Also es war eigentlich ein Woche für Woche reflektieren und sich wieder sozusagen zurückbesinnen auf das, was man sich eigentlich auch von anderen wünscht und das eben auch selbst einzulösen.
Sie erwähnten zum Beispiel die Kassierin im Supermarkt. Wo war da denn die falsche Debatte?
Oh, ich glaube, da gibt es eine Menge falsche Debatten. Also das, was ich meinte mit der Kassiererin eben, war erstmal, dass wir erleben, dass Debatten nicht mehr sonderlich wertschätzend stattfinden. Also der Klassiker sind Menschen, die im Supermarkt zum Beispiel die Kopfhörer auflassen, während sie von einer Kassiererin oder einem Kassierer bedient werden, nicht auf Tag und nicht Tschüss sagen, gar nicht hören, wenn überhaupt mit ihnen gesprochen wird und damit im Grunde dieser Person unglaublich wenig Respekt entgegenbringen, unglaublich wenig Wertschätzung. Und das ist was, was sich durchzieht, was wir, glaube ich, in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen inzwischen sehen können, dass diese Art von respektvollem Verhalten oft fehlt.
Also im Grunde genommen, die Straßen sind voll von Menschen mit Kopfhörern, die überhaupt nicht mehr kommunikationsfähig sind.
Naja, überhaupt nicht mehr ist ein sehr starkes Wort. Ich würde sagen, sie sind es schon noch, aber sie sind es sehr ausgewählt. Also das hat was mit Gerechtigkeitsdiskursen, mit Klassismus zu tun im weiteren Sinne. Man könnte fragen,
Klassismus, was ist Klassismus?
Ja, man könnte fragen, wer ist es mir wert? Also welches Gegenüber ist es mir wert, dass ich den Kopfhörer abnehme? Und das ist sozusagen das, was da drin steckt, ist die Kassiererin für mich in dem Moment es wert, dass ich Hallo sage, dass ich mich bedanke, dass ich die Kopfhörer abnehme, ihr bewusst meine Aufmerksamkeit zuteil werden lasse, weil sie in dem Moment etwas für mich tut? Ja? Oder vermittle ich den Eindruck, dass ich das für was womöglich Selbstverständliches halte und eben nicht es für notwendig erachte, dieser Person auf einer personenbezogenen Ebene respektvoll zu begegnen? Und insofern würde ich nicht sagen, dass es so generell so ist, dass da alle nicht mehr kommunikationsfähig sind. Aber mir scheint, man sucht sich doch stärker aus, bei wem es sich lohnt, Kommunikation zu beginnen oder sozusagen zuzulassen und mit wem nicht. Und das ist was ich für eine Gesellschaft schwierig finde. Konservative würden jetzt sagen, da geht es um Anstand und sowas. Aber ich glaube, es geht auch um Empathie, es geht um Respekt gegenüber anderen. Und das ist, glaube ich, was ganz generell schwierig ist für Diskurse, für Debatten, weil wir ja sehr viel darüber sprechen, dass wir Gruppen gegeneinander ausspielen, dass auf dem Rücken einzelner gesellschaftlicher Gruppen ganze Debatten ausgetragen werden. Und das ist vielleicht der zweite Punkt bei der Kassiererin als Chiffre, als Bild, dass auch wir merken, dass in Debatten unglaublich viele Klischees reproduziert werden. Also so die Kassiererin im ländlichen Raum, von der haben irgendwie alle so ein typisches Bild, die ist irgendwie verheiratet, die fährt Auto, die ist eher familiär und so. Und in Wahrheit, und das, ich finde, Corbinian hat diese Stelle im Buch sehr geprägt, hat er dann gesagt, was ist, wenn wir eine queere Kassiererin haben, die mit dem Fahrrad fährt, aber im ländlichen Raum wohnt, und können wir es nicht schaffen als Gesellschaft, die Komplexität von Gesellschaft besser anzuerkennen und eben nicht immer in die Versuchung zu geraten, mit diesen Bildern und diesen, ja, Klischees nahezu uns irgendwie die Welt erklären zu wollen und deshalb zum Beispiel auch häufig die Debatten nicht so zu führen, wie man sie führen müsste, um genau dieser Komplexität gerecht zu werden.
War das immer so?
Das ist eine gute Frage. Wir sind ganz oft gefragt worden, nachdem wir das Buch veröffentlicht haben, ist es denn heute wirklich so viel schlimmer als früher? Und war das nicht schon immer so? Alles, was ihr so beschreibt. Und in der Tat, wir würden wahrscheinlich beide sagen, manches ist sogar heute besser. Also wenn man, oder die Art, also wie offen, unzivilisiert Menschen teils miteinander gesprochen haben, auch in der Vergangenheit, da kann man Parlamentsdebatten anschauen, aber auch anderes, die hat sich womöglich in Teilen sogar verbessert. Zumindest ist sie nicht noch schlimmer geworden, aber ich glaube, das, was den Unterschied macht, ist das Drumherum.
Nämlich?
Also im Grunde die Hintergrundfolie, vor der unsere Debatten heute stattfinden. Sie finden statt in einer Zeit, und das lässt sich ja empirisch wirklich herausragend belegen, in der Menschen immense Unsicherheiten verspüren, in denen sie das Gefühl haben, dass die Welt in Unordnung ist, dass die Krise, das neue Normal ist, dass man überhaupt keine Verschnaufpausen mehr hat, wenn man gerade meint, eine Großkrise, womöglich eine weltweite Krise, wenn wir an sowas wie die Pandemie denken, sei bewältigt, dann bricht das Nächste über sie hinein. Das Zweite ist, dass dieser Gewissheitsschwund nicht nur weltpolitisch ist, also wenn man zum Beispiel an internationale Politik natürlich gerade dieser Tage denkt, sondern er ist auch einer in den Milieus, in den Strukturen. Also wir haben in Deutschland die Situation wie in vielen anderen Ländern, dass große Akteure, sogenannte intermediäre Akteure, Parteien, Kirchen, Gewerkschaften, massiv an Mitgliedern verlieren. Dass es ihnen überhaupt nicht mehr gelingt, die Bindekräfte in die Gesellschaft aufzubauen. Enorme Individualisierung, also die Frage, wer sich zu was wie verhält, bekennt. Ne, deswegen dieses... Bist du für Queerness, gegen Queerness, könnte man fast sagen, um nochmal bei der Kassiererin von eben und dem Beispiel zu bleiben, hat viel mehr Wirksamkeit und Sichtbarkeit heute als vor 30, 40 Jahren. Insofern würde ich sagen, die Kassiererin war womöglich, um in diesem Bild zu bleiben, auch vor 30 Jahren schon queer. Aber wir haben heute eine andere Hintergrundfolie, vor der diese Themen und diese Debatten verhandelt werden. Und da schließt sich dann doch auch eben der Kreis zum Populismus. Wir haben eben in Deutschland viel später als in vielen anderen europäischen Ländern inzwischen auch einen sehr starken Rechtspopulismus insbesondere, der auch die Einstellungen von Menschen verändert. Wir sehen, dass wir in demoskopischen und in wissenschaftlichen Studien zeigen können, dass diese populistischen Einstellungen und auch starke Polarisierung im Sinne einer affektiven Polarisierung weit in die politische Mitte hinein inzwischen salonfähig geworden sind. Und auch das verändert natürlich Diskurse. Insofern würde ich sagen, das ist das, was heute anders ist als vor, was weiß ich, 30 oder 40 Jahren.
Sie erwähnten den Schwund von Kirchen, Gewerkschaften, Parteien. Das waren Organisationen, die die Debatte strukturierten, und heute ist sie nicht mehr so strukturiert?
Ja, das würde ich schon sagen. Sie haben vor allen Dingen nicht nur die Debatte strukturiert, sie haben sozusagen in ihren Reihen im Grunde Debattenräume angeboten. Also sie haben, diese Strukturierung heißt eben nicht, Stimmen zu sortieren, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Das ist was, was wir politisch ja heute durchaus auch erleben, sondern Strukturierung bedeutete vor allem, gerade in den sogenannten großen Volksparteien beispielsweise oder in Betrieben, in Gewerkschaften, Menschen zusammenzubringen und im Grunde den Debattenraum zu ermöglichen, aber gleichzeitig damit auch ein bisschen zu integrieren. Also allen ein Zuhause im Debattenraum anzubieten. Und das ist weniger geworden. Das hat sehr viel, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber auch das ist natürlich heute, weiß Gott, anders als vor 30 Jahren, sehr viel mit der medialen Entwicklung, mit der Entstehung von Social Media zu tun, mit der Tatsache, dass nicht nur BürgerInnen auf ihren Instagram-, TikTok- und Facebook-Profilen dieser Welt Senderin und damit viel unmittelbarere Diskursteilnehmerinnen sind als früher, sondern auch damit, dass das auch für PolitikerInnen gilt, auch für JournalistInnen. Also man darf überhaupt nicht unterschätzen, wie schwierig es zum Beispiel auch geworden ist, als Partei zu agieren, also im Sinne der Institution, mit Blick auf die Tatsache, dass heute jeder Abgeordnete, jede Abgeordnete im Grunde unmittelbar selbst Sender in eine eigene Öffentlichkeit hinein ist, was es früher nicht gab. Und ja, ich glaube, dadurch fehlt es an Strukturierung. Und das Paradox ist ja, ich meine, wer, wenn nicht Sie, wüsste das viel besser als ich, dass wir einerseits unfassbar beeindruckende Informationsverfügbarkeit haben. Also noch nie hatten Menschen die Gelegenheit, sich so gut und umfassend und auch differenziert, auch im Sinne der verschiedenen Positionen, über Dinge zu informieren. Und gleichzeitig ist mein Eindruck, sie brechen regelrecht ein unter dieser Fülle und ziehen sich dann eben auch auf einzelne Informationswege zurück und nehmen eben nicht, wie das früher in Gewerkschaften oder in Parteien war, eben auch die anderen wahr, sondern man nimmt vor allem wahr, was einen selbst bestätigt oder das fundamentale Gegenteil dessen. Und dadurch wird ein Debattenraum eben in Schwarz und Weiß sortiert und die Grautöne gehen verloren. Und ich kenne KollegInnen aus der Netzwerkforschung, die zum Beispiel zeigen können, dass Menschen im Grunde fast irritiert, also sie sind irritiert, wenn ihnen in der Wirklichkeit im normalen Leben außerhalb des Netzes plötzlich diese Grautöne begegnen. Also wenn jemand eben nicht sagt, ich bin dafür oder dagegen bei irgendeinem Thema oder sich klar einer Gruppe zuordnet, sondern womöglich sagt, ich bin mir einfach nicht sicher. Und dass es ganz schwierig ist, diese Grautöne heutzutage überhaupt zu sehen und auch auszuhalten, obwohl wir eigentlich alle dafür sehr empfänglich sind.
Politik ist ja nicht nur die Kunst des Möglichen, sondern auch die Kunst der Zielkonflikte und mit ihnen umzugehen. Das heißt, Politik ist immer im Graubereich. Wenn ich dieses Ziel verfolge, werde ich dieses andere Ziel nicht erreichen und umgekehrt. Warum dann das Schwarz-Weiß, wenn die Realität grau ist?
Ja, das ist vielleicht die Gretchenfrage des ganzen Projekts. Also warum passiert das überhaupt? Also das schreiben wir auch im Buch. Wir wissen es doch alle viel besser. Wir wissen um die Kompromissnotwendigkeiten von Politik, aber auch von Alltag, also von dem, wie wir selber funktionieren. Wir machen jeden, man fängt morgens an, man steht auf und macht wahrscheinlich schon die ersten Kompromisse am Frühstückstisch in der Familie oder mit sich selbst. Also, dass wir ständig Kompromisse machen, dass man eben Abwägungen treffen muss, dass nie immer alles funktioniert, wie man es sich gewünscht hat. Und ich würde sagen, eine Erklärung liegt in der eben beschriebenen Unsicherheit, die viele Schattierungen hat. Wir benutzen im Buch Begriffe wie Ohnmacht, Apathie, die zeigen, dass die Vermutung naheliegt, dass man sagt, wenn Menschen so verunsichert sind, wenn sie so angestrengt sind von dem, wie die Welt sich präsentiert, und dann kommen natürlich immer noch situative Faktoren dazu, die wirtschaftliche Lage beispielsweise oder anderes mehr, dann bringen sie im Grunde genommen nicht mehr ausreichend die Geduld auf für das, was mit diesem Zielkonflikte, Aushandlungen, Kompromisse ja auch immer verbunden ist, nämlich dass es in der Regel sehr mühsam ist, dass es Zeit kostet, dass es aufwendig ist, dass man es eben nicht mit einem Faustschlag auf den Tisch entschieden hat, sondern dass gerade solche deliberativen Prozesse sehr komplex sind. Und dafür fehlt es offensichtlich an Muße, an Zugang. Und auch das, würde ich sagen, ist etwas, das wir alle selbst gut kennen, dass man den Eindruck hat, dass einem jetzt der Geduldsfaden reißt, dass es nicht mehr reicht, dass jemand jetzt sagt, wir setzen uns an einen Tisch, wir handeln alles aus, wir finden eine gute Lösung, sondern dass man denkt, nee, jetzt, das will ich nicht mehr. Und wir haben eben heute, mein Kollege aus der Soziologie, Steffen Mau, hat es mit einem schönen Begriff beschrieben, sogenannte Polarisierungsunternehmer, die genau diese Logik im Grunde bewirtschaften und zu ihrem Geschäftsmodell machen, die also befeuern, dass Menschen vermeintlich das Recht darauf hätten, dass Dinge so gemacht werden, wie sie es wollen und nicht anders. Die sagen, Kompromisse sind Verrat, die auch Konstruktionen bilden, kennen wir eben gerade aus dem Rechtspopulismus sehr stark, eines vermeintlich homogenen Volkswillens, der von der Politik doch nur umgesetzt werden müsse. Und das zahlt alles ein auf diese Logik von Schwarz und Weiß. Und mein Eindruck oder unser Eindruck ist eben, und das war eben mit eine Initiative für dieses Buch, dass man nicht nur sagen kann, ah, das sind jetzt die Populisten schuld, die machen das, sondern wir sehen eben inzwischen auch in der sogenannten politischen Mitte, wahlweise etwas links oder rechts davon, dass auch dort PolitikerInnen, aber auch JournalistInnen beispielsweise dieser Versuchung erliegen und auch anfangen, eben nicht mehr diese Grautöne, diese Komplexität zu bebildern und zu verteidigen ein Stück weit auch, sondern sie eben sich auch in diese Schwarz-Weiß-Logiken hineinbegeben. Und das ist, glaube ich, Gift für unseren demokratischen Diskurs. Und deswegen bauen wir im Buch immer wieder die Brücke zurück zum eigenen Leben, weil wir glauben, dass wir in eigentlichen, also ganz normativ gesprochen, dass wir alle wissen, dass der andere Weg mit den Grautönen letztlich der bessere und auch der authentischere wäre, wenn man auch das eigene Leben sozusagen mal als Referenzgröße benutzt.
Die Stilmittel des Populismus und die Stilmittel eines weiten Teils des Medienbetriebs ähneln sich ja. Durchgehende Personalisierung, wo die meisten Probleme struktureller Natur sind, Verknappung, terrible Simplification, schreckliche Vereinfachung statt Vertiefung, Tempo, 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 wie in einer Show. Das Ereignis zählt und nicht die langfristige Entwicklung, die meistens maßgeblich wäre. Und natürlich Emotionen, Ängste, die bewirtschaftet werden. Also Sie sehen doch eher eine Verantwortung des Medienbetriebs und des Populismus, oder Sie haben das Gefühl, die persönlichen Reaktionsmuster, die Sie bemängelt haben, die kommen von selbst?
Ich glaube, die Antwort ist ein sowohl als auch. Also ich glaube, man muss schon sehen, und da hat
ja da sind wir ja im Graubereich.
Genau. Da hat ja auch die Medienwirkungsforschung durchaus viel zu beigetragen, dass wir natürlich wissen, dass Medien eine immens große Verantwortung für die Frage haben, wie Menschen auf die Welt schauen. Und insofern würde ich sagen, ja, diese Muster, bisweilen sind sie, glaube ich, zutiefst menschlich und uns allen inhärent. Und da ja glücklicherweise auch PolitikerInnen und JournalistInnen auch nur Menschen sind, Wäre es ja verrückt, wenn es denen nicht auch so ginge. Aber wenn man einer solchen Berufsgruppe zugehörig ist, dann würde ich schon sagen, geht damit eine besondere Verantwortung einher. Und wir versuchen das im Buch zu beschreiben, weil man, finde ich, doch Indikatoren vorfindet, die das anschaulich illustrieren. Also beispielsweise gibt es Studien, die zeigen, dass Menschen, wenn PolitikerInnen in einer bestimmten Art und Weise übereinander reden, zum Beispiel besonders abfällig, besonders affektiv, sozusagen emotionalisiert in einem negativen Sinne, dass das Menschen im Grunde triggert auf einer Ebene von, man könnte lebensweltlich sagen, wenn die das nicht gut machen, also die in der Politik, warum soll ich es dann tun? Und im Grunde die Frage von Vorbild in dem Moment eine große Rolle spielt. Wir sehen auch, dass ein anderes Beispiel bei der Medienberichterstattung etwa, dass wir zeigen können, dass bei bestimmten politischen Vorhaben ein immenser Berg an Berichterstattung stattfindet. Also wirklich im Grunde landauf, landab die Schlagzeilen dominiert. Und am Ende aber Menschen in Befragungen sagen, sie fühlen sich eigentlich genauso ratlos und genauso uninformiert wie vorher. Und da glauben wir schon, dass Journalismus eine exponiertere Rolle, Verantwortung hat und womöglich sogar noch mehr einnehmen muss, wenn man sich anschaut, wie viel in diesem Bereich, wenn wir an Medien im neurechten Spektrum denken, an KI und Deepfakes und anderem, was da gerade gegenwärtig an Entwicklungen passiert, weil gerade dafür wird dann die Frage, gelingt es, sachlich, verlässlich, faktenbasiert Menschen über etwas zu informieren, meines Erachtens der Gradmesser werden wird für die Frage, was erfolgreichen, vor allen Dingen was qualitativen Journalismus ausmacht.
Da ist die Schweiz mit ihrer direkten Demokratie da und dort im Vorteil, weil viermal pro Jahr abgestimmt wird über wichtige Dossiers und dann eben über diese Dossiers debattiert werden muss und nicht abgehoben ideologisch oder über Personen. Trotzdem merkt man auch in meinem Land einen Strukturwandel der veröffentlichten Meinung von der Aufmerksamkeitsökonomie. Journalismus wollte ja immer Aufmerksamkeit, und das ist auch richtig, von der Aufmerksamkeitsökonomie zur Aufregungsökonomie. Und viele denken, in den Redaktionen Aufregung sei Aufmerksamkeit. Dabei ist Aufmerksamkeit das Gegenteil von Aufregung. Wenn ich aufgeregt bin, kann ich einen Text nicht konzentriert lesen. Haben wir es hier wegen der Krise der Medien mit einem hypernervösen Journalismus in hypernervösen Zeiten zu tun, der sein Ding beiträgt, um die Debattenkultur zu beschädigen?
Ja, absolut. Ich würde erstmal Ihrer Diagnose oder der Beschreibung von Aufmerksamkeit und Aufregung wirklich mit großem Zuspruch zustimmen wollen. Und gleichzeitig, und da sind Sie ja noch viel mehr der Kenner als ich es bin, aber auch mein Co-Autor, der im deutschen öffentlich-rechtlichen Journalismus tätig ist, hat das in den letzten Jahrzehnten vielfach beobachtet, sehen wir natürlich auch ein Stück weit, wo das herkommt. Also ich würde, ich sag mal, diese Vorwürfe oder Anwürfe an den Journalismus immer formulieren, weil ich glaube, man kann sie sind augenfällig, aber man muss sich eben auch fragen, warum passiert das? Und dann landet man eben doch wieder in einem, jetzt geht's schon wieder los, sehr differenzierten, da sind die Grautöne wieder, Bild, das anfängt bei verlegerischen Fehlentscheidungen, wenn es um die Frage ging, wie sich große Qualitätsmedien in Deutschland haben entwickeln können oder eben auch nicht. Wir landen aber auch bei der Frage, wem ist eigentlich guter Journalismus etwas wert? Also ich frage gerne, wenn wir irgendwo auftreten, gemeinsam oder ich alleine, wer von Ihnen im Raum hat eigentlich in den letzten, was weiß ich, 5 Jahren statt einen Spotify-Geschenkegutschein oder einen Amazon-Gutschein, wer hat eigentlich mal ein Zeitungsabonnement verschenkt? Und ehrlicherweise ahnen Sie wahrscheinlich, wie es ausgeht, nämlich nicht gut. Und wenn wir eben nicht in der Lage sind, es hinzukriegen, dass Menschen für guten Journalismus auch bereit sind zu bezahlen oder wir Geschäftsmodelle finden, die das erleichtern, dann finde ich es zumindest wenig überraschend, dass der Journalismus inzwischen wirklich in Dimensionen funktioniert, die man wahrscheinlich vor 30 Jahren noch für völlig abwegig gehalten hätte. Also ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ich bin ja keine Journalistin und ich bin häufiger in Redaktionen eingeladen. Und als ich das erste Mal in so einem, bei einer großen Tageszeitung in einem sogenannten Newsroom war und dort auf die Bildschirme guckte, kam ich mir vor, das ist jetzt kein Quatsch, wie als stünde ich am Handelsplatz der Börse. Also überall laufen nur noch Meldungen durch, welcher Artikel auf der Website wie gut klickt. Es werden Sachen gerankt, es wird durchquotiert, wie viele Abos werden abgeschlossen, wie viele Paywall-Klicks werden gemacht. Also das hat so eine wahnsinnige Kapitalisierung, Kommerzialisierung, die man in dem Moment auch wirklich sieht, dass ich ehrlicherweise für ein paar Minuten wirklich fassungslos war. Und die Konsequenz aus dieser Entwicklung, die kann man sehr schlicht übersetzen, denn in diesem Newsroom sagte dann ein Redakteur zu mir, Frau Reuschenbach, es ist ganz einfach, Stücke über die AfD, also Texte auf der Website über irgendwas, was mit der AfD zu tun hat, klicken richtig gut, führen zu signifikant häufigeren Klicks hinter die Paywall. Also ist die Konsequenz, man macht mehr davon, weil man Abonnements braucht, weil man die Klicks braucht, weil man die Bindung der Leute braucht, zum Beispiel über diese Klicks hinter die Paywall. Und dann fragen wir uns auf der anderen Seite des Tisches in der Wissenschaft oder sozusagen generell draufschauen, wie kann das sein, dass zum Beispiel so viel über bestimmte Punkte berichtet wird und zwar genau nach dem Muster, wie Sie es eben beschrieben haben, Empörung, Erregung, Skandalisierung, Personalisierung und Co. Und deswegen landen wir auch im Buch. Und das ist mir wirklich wichtig, immer wieder bei der Frage, dass natürlich Medien großen Anteil an der Entwicklung haben, wie wir sie vorfinden, aber wir selber schon auch mit drin hängen. Letztlich kann ich ja die Probe aufs Exempel machen, kann sagen, ich gucke mir 100 Schlagzeilen an, oder es reichen wahrscheinlich auch schon 50, und schreibe einfach mal auf, was sind die 10, die ich anklicke. Und dann werden nicht die komplexen Meldungen über den Windkraftausbau im dritten Quartal 2024 dabei sein, aller Voraussicht nach, sondern wahrscheinlich die Headlines, ich mache es mal etwas salopp, darüber, dass Ben Affleck und Jennifer Lopez sich schon wieder getrennt haben. Also die Frage, was klicken wir? Wie reflektieren wir Berichterstattung? Geben wir auch zum Beispiel an Medien mal positives Feedback, wenn wir uns gut informiert fühlen? Oder schreibt man nur dann Leserbriefe oder Hassmails oder Kommentare in Social Media, wenn man mal wieder Berichterstattung schlecht fand? Hat natürlich auch alles Einfluss auf das, was auf der anderen Seite in diesen Newsrooms passiert.
Sie haben in dem Buch die Frage aufgeworfen, wie können wir besser streiten? Ein Punkt ist beispielsweise, dass Sie für Mehrdeutigkeiten, für Ambivalenzen eintreten. Oder ein zweiter, ein wunderbarer Abschnitt in dem Buch, im Zweifel für den Zweifel. Ein drittes ist, und das möchte ich Sie ein bisschen herauslocken, Sie fordern Räume für Irrationales. Was meinen Sie damit?
Ja, das ist schön, dass Sie diese Stellen im Buch erwähnen, weil es sind die, über die Corbinian Frenzel und ich, glaube ich, wirklich am allermeisten gerungen und auch ehrlicherweise gestritten haben.
Irrational gestritten.
Ja, bestimmt auch. Also ich würde es gerne an einem Beispiel kurz erzählen. Es ging unter anderem an der Stelle um die Frage, oder eines der Themen, über die wir uns Gedanken gemacht haben, war, wie ausgewogen beispielsweise war in Deutschland die mediale Berichterstattung über die Politik während der Corona-Pandemie. Und da gibt es Studien, die zeigen, dass die Medienberichterstattung sehr wohl sehr kritisch war mit der Politik und nicht, wie ihr bisweilen häufig vorgeworfen wurde, sozusagen zu regierungsfreundlich den Kurs der damaligen Bundesregierung begleitet habe.
Haben Sie zufällig dazu auch Studien aus der Schweiz?
Ich habe keine vor Augen, da muss ich passen an der Stelle. Aber ich könnte mir vorstellen, das dürfen Sie mir dann gleich vielleicht verraten, dass das, was ich jetzt erzähle, am Ende womöglich in der Schweiz genauso vorgefallen
ist. Ich vermute.
Denn ich saß ja jetzt mit einem Journalisten an meinem Küchentisch und Corbinian Frenzel hat dann zu mir gesagt, Julia, du kannst mir noch 20 Studien geben, die das rausgefunden haben. Aber ehrlich, ich fühl's nicht. Und ich bin in dem Moment ganz Wissenschaftlerin kurzzeitig komplett verzweifelt, weil natürlich meine erste Reaktion war zu denken, es kann doch hier nicht um die Frage gehen, was du fühlst oder nicht
gefühlte
fühlst.
Fakten.
Sondern, so, genau. Aber genau das ist das, worum es geht, wenn wir über Räume für Irrationales reden. Nämlich, dass die beste evidenzbasierte Politik, dass die Berge von Fakten und Studien alleine nicht tragen, sondern wir brauchen Räume, Strukturen, Gelegenheiten, in denen Menschen diese Ambivalenz, dieses Gefühl von Dingen nicht fassen zu können, sie selbst aber doch anders zu erleben, als es auf dem Blatt Papier steht, artikulieren dürfen. Das heißt natürlich nicht, dass man sozusagen die Fakten dieser Welt zur Disposition stellt. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass wir mehr Offenheit dafür brauchen, das überhaupt erstmal zuzulassen und auszuhandeln. Eine kluge Kollegin hat das auch mit dem Begriff der Absurditätstoleranz beschrieben. Und die darf eben nicht suggeriert werden im Sinne von, jetzt lassen wir jemanden nur mal ein bisschen erzählen und dann ist es auch wieder gut, sondern wir müssen uns damit ernsthaft auseinandersetzen. Und ich glaube, jetzt sind ein paar Monate vergangen, seitdem das Buch erschienen ist, dass die Gegenwart uns da auch Recht gibt, weil wir uns ja immer wieder, man könnte sagen fast Woche für Woche, die Frage stellen, warum handeln Menschen widersprüchlich zu dem, was die Fakten, die Erkenntnisse, die Empirie, die Wissenschaft, wer auch immer, ihnen sozusagen an die Hand geben. Warum können sie das für sich nicht sozusagen, ich nenne es mal in Anführungszeichen, übernehmen oder verwirklichen?
Und da frage ich, warum?
Ja, ich glaube, weil wir ganz schön kompliziert sind und weil wir in Wahrheit alle selber diese Momente kennen, in denen man Auswege sucht, von denen man schon ahnt, dass sie womöglich nicht so richtig tragfähig sind, aber sie sind entlastend. Sie verschieben eine vielleicht notwendige Auseinandersetzung erstmal auf einen späteren Moment. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ich würde ein Beispiel nehmen, ich glaube etwa, wenn Menschen Krankheitsdiagnosen bekommen, ob selbst oder im nahen Kreis der Menschen, die einem besonders wichtig sind, dann passiert das auch ganz häufig, dass Menschen völlig abwegig reagieren. Menschen, die sonst unglaublich, ich sag mal, sachorientiert sind, die sich um Fakten und Redlichkeit bemühen, die man plötzlich, ich sag's mal etwas salopp, nicht wiedererkennt. Und das ist aber, glaube ich, in Wahrheit der Kern, sozusagen diese Unvollkommenheit, dass wir eben nicht alle einfach nur belehrt und mit Fakten konfrontiert werden müssen und dann machen wir es besser. Das ist, glaube ich, etwas, das in der Politik und auch im Diskurs zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Und wir sehen das zum Beispiel insbesondere in den Wählerschaften populistischer Parteien, wo man objektiv widerlegen kann, dass die zum Beispiel von bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen negativ beeinflusst werden, sei es Jobverlust oder Zuwanderung oder anderes, aber sie subjektiv den Eindruck haben, dass es anders ist und dass sie in diesen Befürchtungen eben auch verharren. Und deswegen plädieren wir im Buch dafür, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie das aussehen kann, wie wir mehr von diesen Diskursräumen und wie wir Gespräche so führen können. Da geht es auch um moralische Überlegenheit, wir problematisieren dieses Follow the Science, das es häufig gab.
Was ist Follow the Science?
Na, die Idee zu sagen, im Grunde muss man der Wissenschaft folgen. Also wenn Erkenntnisse da sind, wenn die Wissenschaft was produziert hat an Ergebnis, dann ist das sozusagen gesetzt. Und ehrlicherweise würden zumindest diejenigen, die ich kenne, alle WissenschaftlerInnen um mich herum dem sofort widersprechen und würden sagen, um Gottes Willen, Wissenschaft kann natürlich immer nur situativ Erkenntnisse produzieren und ist eigentlich den ganzen Tag darauf ausgelegt, die eigenen Erkenntnisse immer wieder einer Überprüfung zu unterziehen und sie weiterzuentwickeln, sie womöglich auch zu widerlegen oder in Frage zu stellen und damit neue Wissensbestände zu erzeugen. Also wir produzieren keine Wahrheiten, sondern wir produzieren Erkenntnisse, mit denen andere die Welt gestalten, also für Politik zum Beispiel. Aber ich glaube, auch da haben wir, auch das schreiben wir im Buch, haben wir ein Problem, denn wenn man das einfordert und ernst nimmt, was wir da beschreiben, dieses im Zweifel für den Zweifel, Raum für Irrationales, dass wir aushalten, dass Menschen unsicher sind, dass sie sagen, ich weiß es einfach nicht oder ich möchte mich zu etwas noch nicht verhalten, dass wir dann zum Beispiel auch dafür sorgen müssen, dass sie ein besseres Verständnis davon haben, was eigentlich zum Beispiel Wissenschaft ist. Also wir haben gerade während der Pandemie, ich weiß nicht, ob das in der Schweiz unter Umständen auch so war, haben wir erlebt, dass Menschen in Deutschland den Eindruck hatten, subjektiv, sie würden von der Wissenschaft regiert. Und das ist für eine repräsentative Demokratie natürlich gefährlich, wenn dieses Verständnis in der Breite sich etabliert. Und das hat auch was damit zu tun, würde ich sagen, dass wir zu wenig darüber wissen. Und wenn ich ehrlich bin und zum Beispiel an das Ende meiner eigenen Schulzeit denke, dann würde ich sagen, gehörte ich auch dazu, obwohl ich aufs Gymnasium ging, Abitur gemacht habe, dass zu wenig Verständnis davon da war, was macht eigentlich diese Wissenschaft? Wofür gibt es die? Und was kann sie leisten und was kann sie auch nicht leisten, um womöglich auch solchen Bildern im Grunde ein bisschen, ja, den Wind aus den Segeln zu nehmen.
In der Schweiz wurde dreimal über die Maßnahmen in der Pandemie abgestimmt, insofern, und dreimal wurden die von der Regierung vorgeschlagenen Maßnahmen dann auch mit massiven Mehrheiten bejaht. Also es war da eine Situation, wo zwar die Wissenschaft einen enormen Einfluss hatte, aber am Schluss doch dann immer wieder das Volk sich äußern konnte. Sie sprechen über Diskretion als Stärke auch, um die Debatte zu verbessern. Wollen Sie ein bisschen weniger Transparenz?
Das ist ein schönes, eine schöne Frage. Das ist lustig, weil Corbinian Frenzel würde jetzt nicken und würde sagen, das habe ich Sie auch gefragt. Denn das ist tatsächlich ein Punkt, der mir besonders wichtig war. Es ärgert mich und es ärgert mich bis heute, wenn zum Beispiel in der Berichterstattung davon gesprochen wird, dass die Politik in irgendwelchen Hinterzimmern etwas beschlossen hat.
Manchmal sogar ohne Artikel, einfach Politik hat beschlossen.
Ja, genau. Also es heißt natürlich nicht, dass das nicht stattfindet. Das ist mir schon klar und ich würde auch immer problematisieren, zum Beispiel, wenn in der Bundesregierung in Deutschland Entscheidungen getroffen werden. Das hatten wir in der Vergangenheit, gerade auch während der Pandemie gab es das häufiger, ohne dass das Parlament ausreichend einbezogen wurde. Aber was ich nicht für eine Schwäche halte, sondern deswegen taucht es im Buch auf, für eine Stärke, ist, dass Ideen, politische Angebote, Entscheidungen, der Versuch, sehr konfligierende Positionen zu einer gemeinsamen Kompromissposition zusammenzuführen, wenn das erstmal in einem vertraulichen Raum stattfindet. Und ich halte es für eine Triebfeder, sozusagen die Narrative des Populismus zu verstärken, wenn immer wieder so getan wird, als würde Politik absichtlich Menschen Dinge vorenthalten, als würden sie da irgendwelche Heimlichkeiten austauschen. Wie gesagt, es heißt nicht, dass das nie stattfindet. Aber ich glaube, dass wir auch da eigentlich aus dem eigenen Erleben heraus klüger sind. Nämlich jeder Unternehmensführer, jede Lehrkraft, jede Stationsleitung im Krankenhaus, es ist, glaube ich, völlig egal, wo man arbeitet, würde auch vermutlich, wenn zum Beispiel Umstrukturierungen anstehen, wenn man weiß, dass man das machen muss, was Sie eben beschrieben haben, Herr De Weck, nämlich zum Beispiel Zielkonflikte auszufechten, dass man nicht sofort die komplette Belegschaft alle Mann an einen Tisch setzt und sagt, jetzt machen wir das hier, sondern dass man erstmal Ideen mit einem kleinen Kreis diskutiert.
Auslotet.
Dass man sie, ja, dass man auch Testballons mal miteinander verhandelt und guckt, kommen wir da überhaupt irgendwie zusammen oder ist das schon von Anfang an völlig abwegig? Und das zu diskreditieren, indem man das alles unter dieses Hinterzimmerbild packt, das gefällt mir nicht, weil ich glaube, wenn man nochmal zurückgeht auf den Punkt, wo wir eben waren, nämlich zu sagen, wir sind heute eine hochindividualisierte, heterogene Gesellschaft, die sich in ihren Milieus ausdifferenziert, die kaum mehr Akteure besitzt, die größere sozusagen Gruppen dieser Gesellschaft gut binden oder verbinden können. dann ist doch völlig klar, was daraus für Politik folgt. Und ich finde, das sehen wir auch Tag für Tag. Wir sehen nämlich, dass wenn Politik Entscheidungen trifft, sie kaum mehr, und zwar egal um welches Politikfeld es geht, in der Lage ist, damit in der Breite der Bevölkerung Zustimmung zu erlangen. Sondern wir haben immer häufiger starke Minderheiten, die kritisieren. Wir haben die Shitstorms, die durchs Land gehen, die sofort irgendeine potenzielle Reform als falsch, als abwegig, als was auch immer diffamieren. Und ich wünsche mir aber, dass wir, also sehr normativ natürlich gesprochen, dass Politik ja immer noch mutig bleiben muss. Wir brauchen PolitikerInnen, wir haben sowieso immer weniger Menschen, die überhaupt ein politisches Amt ausüben wollen. Aber die, die das tun...
Gerade wegen der Hassrede, ja.
Ja, absolut. Ich meine, in Deutschland wurden auch Kommunalpolitiker tätlich angegriffen. Da werden Haustüren beschmiert, Garagen angezündet. Das ist Wahnsinn. Und wenn sie überhaupt noch Menschen finden, die es machen, dann wünschen wir uns doch, würde ich vermuten, dass es Menschen sind, die mutig sind und die zum Beispiel auch Innovationen vorantreiben, die auch unpopuläre, schwierige Themen nicht einfach beiseite legen, sondern die sich auch trauen, dafür Vorschläge zu machen, wie wir das in Zukunft hinkriegen. Und wenn man denen nicht zugesteht, dass sie sowas zum Beispiel mal im kleinen Kreis vorverhandeln, ausloten, bevor sie damit an die Öffentlichkeit gehen, dann glaube ich, erschweren wir uns eigentlich das, was wir dringend brauchen. Und deswegen glaube ich, muss man bei allem Recht für zum Beispiel investigativen Journalismus, für kritische Öffentlichkeit, auch für die Partizipation der Bevölkerung, muss man Diskretion oder man könnte auch eher sagen Vertraulichkeit im Sinne von Vertraulichkeitsräume, muss man wertschätzen. Ich glaube, ohne sie kann die Demokratie auf Dauer nicht auskommen.
Ein weiteres, um die Debattenkultur zu verbessern. Sie bemängeln das Fehlen einer Fehlerkultur. Was meinen Sie damit?
Ja, das ist auch ein schwieriges Thema. Und das hat auch viel mit dem Erstarken des Populismus zu tun, dass Menschen, wenn sie in der Politik Verantwortung übernommen haben und dann Fehler gemacht haben, für diese Fehler nicht gerade stehen mussten. Also ein typisches Beispiel ist in Deutschland zum Beispiel der frühere Verkehrsminister von der CSU, Andreas Scheuer, der dem Staat Milliardenkosten eingebrockt hat. Da ging es um die sogenannte Pkw-Maut. Ich will da nicht in die Details einsteigen, aber der...
Es war ein Mautsystem für die Autobahnen, das man digital gemacht hätte.
Genau, und dessen wegen jetzt der deutsche Steuerzahler, die Steuerzahlerin, wirklich etliche Milliarden, ich weiß die Zahl schon gar nicht mehr, aber es sind wahnsinnig viele, zahlen müssen, weil er es versemmelt hat. So. Und da haben meines Erachtens zu Recht viele Menschen gesagt, es kann nicht sein, dass so jemand dann einzig dadurch quasi belangt wird, in Anführungszeichen, dass er oder sie womöglich eben zum Beispiel nicht mehr wieder ins Parlament gewählt wird, sondern eigentlich so wie auch wir im Privatleben, wenn ich zum Beispiel in einer Firma arbeite und dieser Firma einen immensen Schaden zufüge, dafür gerade stehen muss, so müsste das auch in der Politik sein.
Sie haben ein aktuelles Beispiel, das im Buch nicht vorkommen konnte, zum Glück eigentlich nicht vorkommen könnte, wenn Donald Trump Michelle und Barack Obama als Affen darstellt und sich dann nicht entschuldigt. Sie sprechen von der Non-Pology.
Ja, das ist sozusagen die zweite Dimension. Also das eine ist Fehlerkultur im Sinne tatsächlicher sozusagen Fehler, die zum Beispiel finanzielle oder andere Konsequenzen auslösen. Das andere, diese Non-Pology, hat viel mit Aufrichtigkeit zu tun, mit der Frage, sieht man überhaupt ein, dass man einen Fehler gemacht hat? Und der typische Effekt ist nicht nur, also ich würde sagen, Trump ist noch mal eine Stufe weiter, weil er ja offensichtlich überhaupt nicht die Notwendigkeit sieht, sich für irgendwas zu entschuldigen, bei diesem in dem Fall wirklich unsäglichen rassistischen Vorgang. Sondern beim Non-Pology-Vorwurf sprechen wir darüber, dass jemand sich entschuldigt, aber das eigene Unrechtsempfinden im Grunde an die Reaktion des Gegenübers knüpft. Also der Fall ist relativ einfach. Man sagt, also wenn ich Sie verletzt habe, dann tut es mir leid. Und das zeigt natürlich, dass es einem in Wahrheit nicht leid tut, sondern man sagt, naja, wenn der andere halt so empfindlich ist, ja, mei, dann tut es mir halt leid, aber in Wahrheit eigentlich nicht. Und davon gibt es in der Politik, also von diesen Sätzen gibt es unglaublich viele. Und das hat im Grunde, warum wir das problematisieren, hat es mit vielleicht zwei Punkten vor allem Dingen zu tun. Das eine ist, dass auch diese Art von Verhalten nach unserem Dafürhalten einzahlt auf diese ganz typische Anti-Establishment-Rhetorik von Populismus, die eben sagt, diese PolitikerInnen, diese Eliten, die machen sowieso, was sie wollen, denen ist auch egal, wie sie sich verhalten, die schädigen die eigene Bevölkerung und im Grunde, die sind kein Vorbild, sondern im Gegenteil, sie sind eigentlich, sie schaden dem Volk. Und das kann man provozieren, wenn man sich tatsächlich so verhält, dass man den Eindruck vermittelt, dass man meint, man könne tun und lassen, was man will, ohne dass man dafür Verantwortung übernimmt. Und zwar sowohl auf einer empathischen als auch auf einer faktisch sachlichen Ebene. Und das Zweite, was damit verbunden ist, ist eben das, was wir eingangs besprochen haben mit Blick auf die besondere Verantwortung, dass es doch schwer vermittelbar ist, wenn Politik von ihren BürgerInnen einfordert, dass sie bestimmte Dinge tun oder lassen sollen, dass sie Gesetze macht, dass der Rechtsstaat einschreitet, wenn Menschen sich ein Fehlverhalten zeigen. Wenn man gleichzeitig den Eindruck haben kann, dass ein Großteil oder ein größerer Teil der Politik selbst da im Grunde diesen Maßstab für sich nicht anlegt. Ich glaube, das ist für demokratische Diskurse sehr schädlich.
Sie nennen das Elite by day, Volk by night.
Ja, ich muss zugeben, solche catchy Formulierungen kommen natürlich vom Journalisten in diesem Autorenduo und nicht von der Wissenschaftlerin. Also da muss ich meinen Co-Autor mal loben, der oft die Dinge, die in meinem Kopf so rumgeistern oder in unserer beider Köpfen dann auch sehr pointiert und schön verdichten konnte. Aber in der Tat, das ist die Formulierung. Also wir sehen eben, dass man sich tagsüber als Elite geriert und dann sich sozusagen bei Neid in Wahrheit auch nicht besser verhält. Und das ist, also wir müssen schauen, sonst würden wir ja nicht von einer Demokratie reden, also gerade in Deutschland von einer repräsentativen, bei der wir also Menschen mit unserem Votum ausstatten, die für uns Entscheidungen treffen sollen, dass da sozusagen dieser Anspruch in beide Richtungen wirken können muss. Und wenn man nur mal sich vor Augen führt, wir sind in einer Phase, wir haben Länder in Europa, zum Beispiel in Frankreich, wo Empathie als Schulfach eingeführt wird, wo wir merken, dass diese vermeintlich basalsten, ich weiß gar nicht, ob man es Tugenden nennen will, vielleicht sind es auch Kompetenzen, die so wichtig sind für die Frage, ob man überhaupt ins Gespräch kommt. Also wir reden ja die ganze Zeit über Themen, die sozusagen eigentlich die Basis dafür bilden, dass überhaupt eine gute Debatte möglich wird. Und wenn die nicht da sind, also wenn man bei so Non-Pology-Fällen beispielsweise bleibt, was sollen die Beteiligten noch glauben, oder was sollten wir glauben, dass diese Beteiligten jemals wieder in eine konstruktive Debatte miteinander kommen würden, wenn solche Verrohung, solche Verunglimpfungen im Grunde unentschuldigt bleiben.
Was ist die schönste Debatte, die Sie in Erinnerung haben, die gute Debatte?
Ich glaube, die politisch stärksten Debatten, die wir in Deutschland erlebt haben, sind diejenigen im Deutschen Bundestag, bei denen der sogenannte Fraktionszwang aufgehoben wurde.
Wo jeder gemäß eigener Überzeugung und jede gemäß eigener Überzeugung spricht.
Genau, und wir hatten eben Debatten im Parlament, bei denen man diesen sogenannten Fraktionszwang sozusagen von vornherein schon aufgehoben hat und gesagt hat, das sind Themen, die sind so komplex und so individuell, da darf das keine Rolle spielen. Und typischerweise sind das häufig ethische Fragen, also sowas wie Sterbehilfe beispielsweise, Schwangerschaftsabbrüche oder anderes. Und ich glaube, das sind Debatten, in denen man sehen kann, dass es viel mehr um die Sache geht als in vielen anderen. Es geht um Argumente. Man sieht auch, dass plötzlich unterschiedlichste Abgeordnete verschiedener Fraktionen gemeinsam Anträge einbringen, weil sie eben in einer Sachfrage ähnlicher Meinung sind. Und das sind sehr gesittete, sehr entlang der Themen geführte, sehr auch, ich würde sagen, mit viel Verantwortungsbewusstsein geführte Debatten. Und von denen, glaube ich, könnten wir mehr vertragen. Aber ich bin ambivalent bei dieser Antwort, weil man damit natürlich potenziell die Parteiendemokratie, wie sie in Deutschland sich über weit über 70 Jahre etabliert hat und wie sie im Grundgesetz vorgesehen ist, ein Stück weit in Frage stellt, weil wenn man das dauerhaft machen würde oder wenn man das zur Regel machen würde, es eben auch heißt, dass zum Beispiel nicht ausgeschlossen wäre, dass etwa Akteure wie die AfD, also eine in Teilen rechtsextreme Partei, dann plötzlich auch in solchen Zusammenhängen wirkmächtiger werden könnte, wenn man ohne diese Fraktionsdisziplinen abstimmt. Das könnte auch das Verhältnis von Regierung und Opposition besonders stark beeinflussen. Aber ich glaube, das sind Debatten, die sind uns gut in Erinnerung. Und wenn ich noch ein anderes Beispiel nennen darf, im medialen Raum, dann habe ich just gerade jetzt, wo wir aufnehmen, gleich mehrere Talkshows vor Augen, verrückterweise, von denen man eigentlich selten sagt, dass sie gute Debatten abbilden. Aber sie sind insbesondere dann gut, wenn man es schafft, nicht politische, ideologische Lager sozusagen miteinander in einen Ring zu stecken und sie aufeinander loszulassen mit dem Ziel, dass jeder einfach die eigene Position, so laut es geht, in den Raum posaunt.
Das ist dann nicht Debatte, sondern Schlagabtausch.
Genau, da ist von Debatte in der Regel gar nichts mehr übrig. Das ist völlig richtig. Deswegen würde ich oft Talkshows nicht als gute Debattenformate oder gute Debattenorte bezeichnen. Aber es gelingt ihnen dann, wenn sie dieses Prinzip, das ich gerade beschrieben habe, aufbrechen und stattdessen zum Beispiel Menschen, die sich wechselseitig eben nicht Positionen, Wahlerfolge, Parlamentsmandate oder anderes streitig machen wollen, an einen Tisch setzt und miteinander ins Nachdenken bringt. Und wir haben das jetzt mehrfach in Deutschland beobachten können, jetzt etwa just zum Krieg gegen den Iran oder im Nahen Osten, muss man ja inzwischen sagen, aber auch bei anderen Themen, dass das plötzlich dann informativ wird, dass es in die Tiefe geht, dass Menschen auch dass diese Unsicherheit, über die wir ganz zu Beginn gesprochen haben, dass die Welt so aus den Fugen ist, wieder ein ganz bisschen mehr Orientierung bekommt in dieser Situation. Und ich glaube, wir brauchen natürlich politischen Wettbewerb, wir brauchen das Ringen um politische Angebote zwischen Parteien. Das, um Gottes Willen, ist konstitutiv für die Demokratie. Aber ich glaube, es geht vor allem ums Verhältnis, um die Frage, wie häufig findet das eine und wie häufig findet das andere statt. Und da würden wir uns wünschen, dass diese Waage etwas besser austariert wird und wir damit eben auch mehr solcher Debatten sehen, auch gerade in zum Beispiel solchen Formaten wie Talkshows, die das Wort Debatte auch wirklich verdient haben.
Die schönste Debatte, die ich wahrgenommen habe, ich war leider nicht dabei, war am 19. Januar 2004 zwischen dem damaligen Kardinal Ratzinger, dem späteren Papst, und dem Philosophen Jürgen Habermas. Und die diskutierten über Vernunft und Religion. Und in der Sache war das eine Debatte der Grautöne. Habermas sagte, ja, Vernunft allein ohne die Transzendenz ist gefährlich. Und Ratzinger sagte, ja, aber die Religion ohne die Vernunft ist auch gefährlich. Das
Schön.
war inhaltlich ganz in den Grautönen, aber vor allem vom Vorgehen her, anders als in den Talkshows, hat jeder Ratzinger wie Habermas immer das beste Argument des anderen aufgegriffen und nicht das schlechteste, um es zu widerlegen. Das war für mich so etwas wie ein Glücksfall.
Ich glaube, es wäre ja schon viel gewonnen. Also Habermas muss natürlich fallen, wenn man über Debatten redet, der zwanglose Zwang des besseren Arguments. Es wäre aber schon viel gewonnen, wenn wir überhaupt mal wieder zu Debatten kommen würden, in denen Beteiligte überhaupt anerkennen können, dass die anderen Beteiligten womöglich auch gute Argumente haben. Also man darf von mir aus gerne auch über die schlechten Argumente sprechen. Solange ich überhaupt den Blick dafür habe, dass bei vier schlechten womöglich auch drei gute ebenso auf dem Tisch liegen können und nicht, und das ist ja das, was wir leider wo auch in Deutschland, wenn man Polarisierungsmonitors sich anschaut, die Zahlen gestiegen sind, dass wir merken, dass es gar nicht mehr um die Argumente geht, man könnte fast sagen, nicht mal mehr um die schlechten, sondern dass die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, also weil man grün ist oder weil man konservativ ist, dass das alleine schon reicht, um alle Argumente, die guten wie die schlechten, die jemand im Rucksack mit sich herumträgt, per se zu diskreditieren und im Grunde zu sagen, es ist mir eigentlich egal, was du argumentierst. Das Problem ist, dass du zu einer bestimmten Gruppe gehörst und deshalb hast du im Diskurs hier nichts verloren. Und das ist das wahre Gift für Demokratie, wenn wir im Grunde über diese Art von Sortierung im Grunde vorentscheiden, wer überhaupt noch im Diskurs dabei sein darf, weil dann ist es kein Diskurs mehr.
Also ich habe viel gelernt in unserem Gespräch. Es war keine Debatte, sondern es war ein Vertiefungsgespräch und ich möchte Ihnen für so manche neue Erkenntnis schlicht und einfach Danke sagen.
Ich danke für den Austausch, für die Einladung und freue mich sehr, dass meine Gedanken und unser Buch damit auch in der Schweiz ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Dankeschön.
Ja, meine Damen und Herren, wir treffen uns in 4 Wochen wieder. Mein Gast ist dann Bundesrat Martin Pfister, unser Verteidigungsminister. Wahrlich genug gibt es mit ihm zu besprechen. Auf Wiedersehen.